SRF 1.
SRF 1.
Wecker läutet, Kaffee rauslassen, kurz etwas essen, schnell einen Arbeitsplatz fahren, Termine verschieben, Sitzungen über Bord, Mails während dem Mittag lesen, Sandwich essen, schon wieder Sandwich essen, immer wieder Kaffee, Telefon, SMS, Facebook, abmachen fürs Nachtessen. Mit allen Worten Stress. Stress macht krank. Und wer wegen Stress krank wird, der kostet die Gesellschaft auch. Die Stresskosten hat man schon vor 6 Jahren bereits auf rund 10 Milliarden Franken geschätzt. Man kann sich ausrechnen, dass das heute auch noch höher ist. Umso wichtiger Zeit, um sich zu erholen, Zeit, um runterzufahren und abschalten. Eins müsst ihr allerdings wissen, vielleicht empfindet ihr das auch aufgrund von eigener Erfahrung so. Erholen, das ist auch anspruchsvoll. Wir packen die Herausforderung in der heutigen Treffpunkt-Sendung und haben vor, das Runterfahren und das Erholen zusammen zu reflektieren. Dani Vorler auf SRF 1, einen schönen guten Tag allerseits.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Like the whole dang thing.
town's in the mood for a beer. It ain't the weekend, ain't even two for one night. Guess we're just drawn to that heavenly neon light. I might hate my job, what's your excuse? You got a broken heart, or are you just thirsty too?
Nach den Beatles, Sheryl Crow gehört hier auf SRF 1. Die Sendung Treffpunkt, mitten in der Ferienzeit, die Zeit zum Abschalten vom Alltagsstress, Abschalten vom Arbeiten. Die meisten von uns haben schon die Erfahrung gemacht, das ist manchmal gar nicht so einfach mit dem Abfahren und Abschalten. Ja, wie packt man das am besten an? Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich probiere hier Aufklärung überzukommen. Kann ich vorstellen, Nicola Jakobs-Hagen, sie ist Arbeitspsychologin und Stressforscherin an der Universität Bern. Und wenn wir vorhin gerade schnell vom Stress hatten, ich habe gesagt, wie das so abläuft, dass man am Morgen Wecker Leute Kaffee rauslassen, kurz etwas essen, schnell Arbeitsplatz fahren und so weiter. Was ist Stress? Was könntet ihr da als Fachperson sagen, als Stressforscherin, was ist Stress?
Also erst einmal guten Morgen. Stress wird oft benutzt als Begriff in der Alltagssprache jeden Tag. Stress wird oft gleichgesetzt mit zu viel zu tun oder Zeitdruck. In der wissenschaftlichen Forschung ist Stress noch etwas intensiver. Zeitdruck und zu viel zu tun sind wichtige Stressoren, die stattfinden. Aber es gibt natürlich noch vieles mehr, das dazu führt, dass wir in den psychischen Zustand Stress geraten.
Und wie kommen wir denn von diesem Stress weg? Oder konkret, wie kann man runterfahren?
Also grundsätzlich, wir haben viele Stressoren in unserem Arbeitsleben, in unserem Privatleben. Was uns dagegen hilft, sind Ressourcen, die wir haben, die uns auch vom Arbeitgeber beispielsweise zur Verfügung gestellt werden. Wir haben das sogenannte Coping, also ein Bewältigungsverhalten, das da ist. Das verhindert, dass Stressoren zu diesem psychischen Zustand Stress führen können und damit die negativen Auswirkungen, die damit verbunden sind. Abschalten ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Und die Frage ist, wie macht man das am besten?
Und die Antwort auf die Frage?
Die Antwort ist, abschalten bedeutet vor allen Dingen zwei Dinge. Einerseits, abschalten bedeutet, dass Sie sich körperlich, physisch erholen von Anforderungen, zum Beispiel vom Arbeits- oder Familienalltag, den Sie durchleben. Gleichzeitig aber auch, dass Sie sich geistig erholen können. Und da ist die Frage, wie man das am besten macht.
Weil das Hirn, das tickt ja irgendwie ständig weiter. Also selbst wenn man jetzt mal in die Ferien verreist ist, dann kommt einem noch das und dieses und jenes in Sinn. Wie macht man denn das am besten? Was weiss man da drüber? Was kann man da allenfalls sogar für Rotschläge geben? Gibt es das überhaupt?
Wissenschaftlich betrachtet gibt es verschiedene Dinge, die wir Menschen machen. Wir haben verschiedene Lebensbereiche. Wir trennen zwischen Arbeit und Familie vor allen Dingen. Und es gibt eigentlich drei große Bereiche, die viel auch mit der Persönlichkeit zu tun haben, wie man das voneinander trennen kann. Das eine ist wichtig, dass man zum Beispiel die sogenannte Segmentierung, dass man trennt zwischen Arbeit und Familie. Also jetzt bin ich im Arbeitsleben. Und jetzt bin ich in meinem Familienleben und ich lasse keine zu, die da stattfindet.
Aber eben genau das, Frau Jakob, sagen, das ist ja so schwierig, oder? In der Theorie begreifen wir das sehr schnell, dass man die Trennung machen sollte, aber in der Praxis ist das ein anderes Paar Schuhe.
Ja, das ist das, was in der Wissenschaft als Spillover diskutiert wird. Das heißt, die beiden Bereiche, Familie und Arbeit oder Freizeit, vermischen sich. Das heißt, man ist tatsächlich am Strand und soll sich erholen und versucht verzweifelt Wifi hinzukriegen, damit man doch nochmal eben kurz checken kann, welche E-Mails eingegangen sind.
Und man tut wahnsinnig viel Energie aufwenden für das, oder?
Genau.
Man ist auch bereit, noch etwas zu zahlen dafür, wenn es etwas kostet. Man ist zu allem bereit, weil man irgendwie auch, behaupte ich jetzt mal, wie auch süchtig ist. Sich irgendwie daran gewöhnen oder ist jetzt das gerade ein bisschen zu hoch aufgepokert?
Süchtig ist eine eigene Diagnose für sich. Aber,
okay.
Grundsätzlich, also dieser Wunsch, ständig erreichbar zu sein oder erreichbar sein zu müssen, obwohl das eventuell gar nicht vom Arbeitgeber angefordert ist, dass man das ist. Und wenn man dann am Strand sitzt und das versucht und die Zeit damit, anstatt sich zu erholen, verbringt, ist so ein bisschen die Frage, wie wirkt sich das langfristig aus?
Und man ist vielleicht eben auch überfordert mit dem sich erholen, weil man gar nicht recht weiß, wie das geht.
Wie meinen Sie überfordert?
Überfordert vor lauter nichts müssen wir uns ablenken. Das habe ich gemeint.
Auch wenn Sie in Urlaub gehen. Sie müssen sich anstellen, sind im Hotel, Sie müssen anreisen, Sie müssen einchecken, Sie müssen viele Dinge tun und machen. Sie sind eigentlich da schon ziemlich belastet, damit das alles klappt. Sie müssen sich daran gewöhnen, wo sie gerade sind, was sie gerade machen. Mhm. Und dann haben sie endlich die Gelegenheit, am Strand zu sitzen oder auch in den Bergen zu sein. Und das Erste, was sie machen, ist ihre geschäftliche E-Mail-Korrespondenz prüfen oder ihre Social Networks durchzugehen und zu schauen, was jetzt gerade passiert.
Und das ist Gift. Für uns, für die Erholung.
Für die Erholung wahrscheinlich eher schon.
Was kann man denn zur Vorbereitung vielleicht auch machen, damit man sich besser könnte erholen in den Ferien?
Besser erholen in den Ferien. Das Wichtige ist, wirklich sich Zeit zu nehmen, dass sie sich geistig und physisch, also körperlich, erholen können. Und dafür Sorge zu tragen. Also wenn sie einen Job haben, der sehr anstrengend ist, der sie sehr fordert, der dafür sorgt, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, dass sie eventuell kompensieren, indem sie nicht auch noch in ihrer Freizeit Tätigkeiten suchen, die dazu führen, dass Stresshormone ausgeschüttet werden, nämlich Adrenalin und Cortisol. Also wenn sie jetzt versuchen, das neueste Bungee-Jumping-Ort der Schweiz aufzusuchen oder in die höchsten Berge zu klettern, ob es nicht auch mal Zeit ist, zur Ruhe zu kommen.
Mhm. Einfach auch neu mal sitzen und in die Natur rausschauen, ins Grün rausschauen zum Beispiel.
Wenn Ihnen das Spass macht, machen Sie das.
Das ist aber ein wichtiger Faktor. Ja. Es muss ja Spass machen. Ja. Oder? Man darf sich nicht zwängen dazu.
Also
oder?
Sie
sonst geht der Schuss hängen raus. Oder?
Also wenn Sie gezwungen wären, ins Grüne zu schauen und Sie würden lieber ein Buch lesen oder die letzte Krimi-Folge gucken von einer TV-Serie, dann ist das die bessere Variante, als ins Grüne schauen zu müssen.
Erholen ist nicht so einfach. Nee. Erholen ist, glaube ich, eine Herausforderung, das kann man so sagen. Erholen, das ist auch nicht einfach nur das Ziel in den Ferien. Manchmal hat man auch zum Beispiel nach dem Feuer oben Mühe abzuschalten oder man hat auch über das Wochenende Mühe abzuschalten. Nein, das Problem ist auch die ständige Erreichbarkeit, die wir bereits angesprochen haben, wo man mit dem Smartphone und den sozialen Medien hat. Wie umgehen mit dieser ständigen Erreichbarkeit, dass wir nicht wahnsinnig werden, werden. Eine Frage, die ihr euch vielleicht auch schon gestellt habt. SRF 1 fragt nachher in wenigen Augenblicken hier in der Sendung Treffpunkt.
Thank you.
Das ist fast ein bisschen Ferienmusik. Phil Carmen on my way in L.A. Hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF. Es ist ja eigentlich grossartig, wie wir heute ständig und überall erreichbar sind, sogar in den Ferien. Smartphones machen es möglich. Es piepst und vibriert den ganzen Tag, die ganze Nacht. Auch vom Geschäft gibt es ständig Post im Mail. Frankreich prüft zum Schutz der Angestellten jetzt sogar ein neues Gesetz, das Angestellten erlauben soll, nach dem Feierabend offline zu sein, also keine Geschäftsmails mehr müssen zu lesen und keine Telefone von Vorgesetzten müssen abnehmen. Frage an Nicola Jakobshagen, Arbeitspsychologin und Stressforscherin an der Universität Bern. Was haltet ihr von einem solchen Gesetz? Es ist eigentlich unglaublich, als man auf die Idee kommt, man muss für das ein Gesetz einführen.
Also grundsätzlich gebe ich Ihnen recht. Was ist die Schwierigkeit? Warum braucht es ein Gesetz dafür? Grundsätzlich geht es eigentlich darum, zu überlegen, warum ist man eigentlich ständig erreichbar? Und wer fordert das? Fordert es der Arbeitgeber? Fordert es der Arbeitnehmer? Was erhoffen Sie sich für Vorteile oder Nachteile, wenn Sie mal nicht erreichbar sind? Ob es gesetzlich durchgesetzt werden muss, da ist so ein bisschen die Frage zwischen dem juristischen und psychologischen Vertrag, den es zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt.
Also psychologische Vertrag, so ein bisschen das, was nicht neu immer steht, sondern das, was man vielleicht mal besprochen hat oder wo einfach grundsätzlich erwartet wird. Was versteht ihr unter dem?
Also wir haben alle einen juristischen Arbeitsvertrag. Der juristische Arbeitsvertrag wird geschlossen, da steht drin, wie viele Stunden wir arbeiten müssen, da steht drin, wie viele Tage Urlaub wir haben und so weiter und so fort. Der psychologische Arbeitsvertrag, der auch gleichzeitig besteht, sind eigentlich Annahmen und Vereinbarungen, die getroffen werden vom Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, die nicht juristisch schriftlich festgehalten werden. Und das heißt nicht, dass sie weniger wichtig sind, weil sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer sich daran erinnern, das ist oft in Mitarbeitergesprächen, oft in Bewerbungsgesprächen, auch im Leitbild von Unternehmen zu finden, wo man sich überlegt, wie kann man damit umgehen, wenn es auch zum Vertragsbruch kommt.
Aber ich gehe mal davon aus, das ist das eine, aber das andere ist ja auch eine Art Gruppendruck, der entsteht. Oder? Wenn jemand immer da ist und immer erreichbar ist, dann muss das der andere auch machen und am Schluss müssen es fast alle machen.
Die Frage ist ehrlich gesagt, warum?
Weil man sich etwas erhofft dabei. Man will ja gut sein, man will ein guter Arbeitnehmer sein, man will vielleicht gefallen.
In den meisten juristischen Arbeitsverträgen steht nicht drin, dass man ständig erreichbar sein muss. Viele Arbeitnehmenden machen das trotzdem, weil sie sich eben genau das erhoffen. Bessere Karrieremöglichkeiten, gut anerkannt zu sein, Berufsaussichten, die da sind, wenn man ständig erreichbar ist. Obwohl das im juristischen Arbeitsvertrag gar nicht drinsteht.
Ist das ein Phänomen, jetzt einfach, womit wir diskutieren, das vor allem Dienstleistungsbetriebe betrifft? Also halt einfach die Bürolisten so in Anführungsstrichen, oder?
Nein, es betrifft wirklich fast alle Berufe.
Also auch Handwerker, oder?
Ja, natürlich. Ja. Also die ständige Erreichbarkeit, die auch sehr betont wird, dass das Leben schwieriger macht. Aber wir haben das ja natürlich nicht nur im Arbeitsleben, wir haben das auch mit den ganzen Social Networks, die ständige Erreichbarkeit. Also wenn Sie ein Handy auf sich tragen und einfach das Handy nicht abnehmen, dass sie dann plötzlich noch im Büro angerufen werden, dass sie zu Hause angerufen werden und die Leute einfach immer erwarten, dass sie ständig erreichbar sind. Und die Frage ist, warum und wann geht das?
Da kommt auch noch dazu, dass neben der Erreichbarkeit bekommen wir ja auch ständig irgendwelche Neuigkeiten drauf, auch auf Smartphones. Zum Beispiel, wenn man das abonniert hat oder von den verschiedensten Medienhäusern kommen wieder Nachrichten, zum Teil ganz schlimme Nachrichten über Terror. Gerade in den letzten Wochen hat man ja das Gefühl gehabt, das hört ja nicht mehr auf, auch an solchen Nachrichten, die dann sehr intensiv daherkommen. Wie giftig ist das? Die Art von Benachrichtigung?
Also wir sind heutzutage sehr gut informiert. Wir wissen sehr schnell aufgrund von Smartphones, iPads, Tablets, sonstigem sehr genau, was gerade passiert. Auch wenn wir uns eigentlich konzentrieren sollten auf das, was wir gerade in der Arbeit oder Familie leisten müssen, sind wir abgelenkt dadurch. Und wenn natürlich Terrornachrichten eintreffen, ist es etwas, was uns Menschen sehr, sehr beschäftigt.
Verständlicherweise, oder? Ja. Sind wir da abgelenkt von der Arbeit? Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, am besten, wir wüssten das nicht gerade sofort.
Ja, bis dann jemand sie anruft und du hast es noch nicht gehört. Ja.
Das heisst, man kann eigentlich gar nicht aus dieser Welt raus und separat die Schiene fahren, sondern man gehört halt einfach auch dazu. Man ist Teil, man muss lernen, damit umzugehen.
Ja, aber man kann natürlich Grenzen setzen. Man kann sich Grenzen setzen in dem Sinne, dass man sagt, dann und dann konzentriere ich mich auf die Arbeit, dann und dann auf meine Freizeit, dann und dann auf meine Familie. Dass man also wirklich ein bisschen diese Segmentierung betreibt, die da ist und auch sich überlegt, wann checke ich meine E-Mails, wann checke ich all meine WhatsApp-Nachrichten, wann gehe ich bei Facebook rein, wann mache ich das. Und das gezielt und bewusst machen und nicht unwillkürlich.
Aber da bin ich nicht ganz einverstanden, weil gerade jetzt die WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel, die leben ja eigentlich davon, dass sie im Moment passieren, dass es alles schnell geht. Da kann ich ja eigentlich nur gerade im Moment darauf reagieren und nicht erst irgendwie 3 Stunden später. Es gibt ja auch so WhatsApp-Chats, die auch in Geschäften sehr beliebt sind, wo dann nachher so ein bisschen wie ein Gruppenzwang aufkommt, dass man jetzt auch noch etwas muss schreiben und auch noch laut geben. Da kann ich ja nicht die alte Fasnacht 4 Stunden hintereinkommen?
Als Wissenschaftlerin gebe ich ungern Ratschläge.
Mhm. Ja, aber gut, also
ich sage es jetzt trotzdem und das ist etwas, was mir genauso passiert wie Ihnen oder allen Leuten, ist sich genau zu überlegen, welche WhatsApp-Gruppe haben Sie eigentlich abonniert und brauchen Sie die Information und was passiert eigentlich, wenn Sie die erst 3 Stunden später beantworten?
Nichts.
Eben.
Ja, aber der Druck, den man sich selber macht, den muss ich können ausstehen. Das meine ich, Frau Jakobshagen. Den muss man können ausstehen.
Ja, aber dann konzentrieren Sie sich auf die WhatsApp-Gruppen, die wirklich tatsächlich wichtig sind. Und die 17 anderen, die man auch noch hat, sollte man vielleicht ausschalten, weil die gerade nicht relevant sind, weder für ihr Arbeitsleben, noch für ihre Freizeit, noch für ihr privates Leben, noch für ihre Familie.
Abgrenzen hilft beim Abschalten. Manchmal ist das aber gar nicht so einfach. Wir erleben es gerade jetzt in dieser Diskussion. Ich glaube, ich sicher, es kommt euch aus ein oder andere Beispiel aus eurer Erfahrung, aus eurem Alltag in Sinn. Vielleicht wird sie ja auch vom Arbeitgeber eben sogar erwartet. Hat man das Gefühl, dass man immer und überall erreichbar ist? Wie mit dem umgehen? Wir reflektieren heute darüber hier in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1.
The morning light till the sun comes up. the morning light. Till the sun comes up, we'll be lost enough. Don't say goodbye, the night is made for love, love. Oh, if this night was made for two, you know what we need to do. Let me spend it all with you. Yeah. Let me spend it all with you.
Sergio Mendes und John Legend, Don't Say Goodbye. Verkehrsinfo SRF von 10.36 Uhr in der Region Zürichsee auf der A3 Richtung Zürich zwischen Pfäffikon und Schindellegi. Stau nach einem Unfall, der linke Fahrstreifen ist blockiert. Schick und Le Freak hier auf SRF 1 abschalten und runterfahren. Heute hier in der Sendung Treffpunkt. Eigentlich wissen wir es ja haargenau. In den Ferien sollte man sich komplett lösen vom Arbeiten. Keine geschäftlichen Telefone, keine E-Mails, keine Akten studieren. Und der Terminkalender auch noch Terminkalender sein. Und gleich machen viele das immer wieder. Vielleicht, weil man gegenüber den Arbeitskollegen nicht abfallen will. Das haben wir vorher auch diskutiert. So ein bisschen den Gruppendruck. Vielleicht auch, weil man sich erhofft, ein bisschen weiterzukommen. Auf der Karriereleiter oder so. Vielleicht wird es aber auch einfach erwartet im Job. Ist mal ein Thema gewesen, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch. Die Fachleute reden, das haben wir vorher schon angesprochen, von einem sogenannten psychologischen Arbeitsvertrag, vom mündlichen Arbeitsvertrag sozusagen. Da gibt es eigentlich zwischen jedem Chef und seinen Angestellten. Irgendwo ist schon das Gespräch mal passiert. Nicola Jakobshagen, Arbeitspsychologin und Stressforscherin an der Universität, ist hier zu Gast bei mir in der Sendung. Solche Abmachungen, die sind ja nie schriftlich festgehalten. Die können unter Umständen eben schon in einem Bewerbungsgespräch stattfinden. Die bringt man nicht so schnell los.
Also der psychologische Vertrag ist meistens mündlich. Der juristische Vertrag ist schriftlich und dementsprechend auf juristischen Richtlinien natürlich fixiert. Im psychologischen Vertrag werden viele Dinge abgesprochen, die man juristisch nicht festhalten kann oder darf. Es ist eigentlich definiert als die Wahrnehmung von gegenseitigen Verpflichtungen, die stattfinden. Wenn man den psychologischen Vertrag bricht, muss man handeln können. Weil der psychologische Vertrag genauso wichtig ist wie der juristische, auch wenn der nicht schriftlich festgelegt ist.
Es gibt ja nun mal einig in unserem Leben zum Glück immer wieder so ein neue Sachen, die entstehen. Zum Beispiel, wenn jetzt mal einig jemand Single war und dann plötzlich in eine Beziehung hineinkommt, ist vielleicht die Person auch nicht mehr gerade bereit, einfach Tag und Nacht nur fürs Geschäft da zu sein. Dann wird es brenzlig.
Es gibt immer zwei Perspektiven. Das eine ist die Seite des Unternehmens, das andere ist die Seite des Arbeitnehmenden. Für beide kann etwas sich verändern. Also wenn Sie im Bewerbungsgespräch oder im Mitarbeitergespräch zusichern, dass Sie ständig erreichbar sind oder dass Sie zum Beispiel auch nicht vorhaben, in den nächsten Jahren schwanger zu werden als junge Frau. Wenn Sie das zusichern und dann haben Sie eine neue Lebenssituation und dann werden Sie plötzlich trotzdem schwanger, dann kann es sehr gut sein, dass sie einen sehr wütenden Vorgesetzten oder eine sehr wütende Vorgesetztin plötzlich haben. Genauso kann es sein, dass sie auf der anderen Seite, auf der Seite des Unternehmens, plötzlich in einem Unternehmen arbeiten, das finanzielle Schwierigkeiten hat und ihnen eigentlich versprochen hat, wenn sie diese Tätigkeit antreten, dass sie dann innerhalb von 2 Jahren eine Führungsposition bekommen. Und plötzlich kann man ihnen diese nicht versprechen. Sie sind vielleicht sogar schon 5 Jahre dort. Und da findet auch auf der Seite ein psychologischer Vertragsbruch statt. Und der muss gemanagt werden. Das ist das ganz Wichtige. Es gibt diese Brüche und die muss man managen. Muss sich wirklich darauf einlassen, was hat man versprochen? Welche Annahmen hat man getroffen? Und rechtzeitig das zu kommunizieren.
Und ein bisschen schwierig ist ja auch, dass man so Versprechungen dann schon wie auf Ewigkeit raus macht. Im Prinzip würde ich mal behaupten, müsste man so Versprechungen oder sagen wir Abmachungen immer wieder mal ein bisschen überprüfen. Was ist mein Stand vom Leben heute? Weil wir sind ja alle am Leben zum Glück.
Dafür sind eigentlich Mitarbeitergespräche da.
Ja.
Und die sollten auch durchgeführt werden. Sie werden nicht immer durchgeführt. Sie sollten aber jährlich oder halbjährlich durchgeführt werden. Man sollte darüber reden, dass sich etwas verändert. Und das Wichtige ist, bevor Brüche des psychologischen Vertrages stattfinden, ist, dass man offen zueinander ist. Also, dass man nicht aus dem Radio erfährt, dass die Firma gerade verkauft worden ist, für die man arbeitet, sondern dass die Informationen vorher fließen. Oder dass man seinen Arbeitgeber auch darüber informiert, dass man sich bewirbt für andere Stellen.
Wenn man nur eigentlich ganz kurz auf die Erwartungen noch kurz könnte zu sprechen kommen. Wie seht ihr das jetzt als Stressforscherin, als Arbeitspsychologin? Sind solche Erwartungen eigentlich überhaupt legitim aus eurer Sicht? Oder geht das zu weit?
Ja, also grundsätzlich gesagt, ist Fact. Das passiert. Sie haben einen juristischen Vertrag, Sie haben psychologische Verträge. Und die Frage ist halt, wenn Sie im Bewerbungsgespräch sitzen, dass Sie sich genau überlegen, was Sie versprechen. Also zum Beispiel ständige Erreichbarkeit oder alles zurückzustellen dafür. Aber man bewirbt sich ja auf eine Stelle, weil man gerne dorthin möchte. Und natürlich wird man sich versuchen, so gut wie möglich zu verkaufen. Anstatt auch mal zu sagen, da ziehe ich einen Strich.
Und ich behaupte, das passiert eben auch bei den Mitarbeitergesprächen. dass man sich auch dort wieder probiert, möglichst gut zu verkaufen und nicht wirklich ehrlich ist oder kritisch ist, auch einmal mit dem Unternehmen oder mit dem Arbeitgeber.
Mitarbeitergespräche sind das zweithäufigste und das dritthäufigste ist das Leitbild von Unternehmen. Also Sie lesen das ganz viel bei Unternehmen, wo drin steht, unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Mhm. Und wenn Sie dann eine Stressuntersuchung bei den Mitarbeitenden machen, dann lernen Sie plötzlich, dass es anscheinend doch nicht der Fall ist.
Es tönt einfach gut.
Ja.
Hochglanz sozusagen. Oder? Wir haben es vom Abschalten hier in der Sendung Treffpunkt, Abschalten und Erholen vom Schaffen. Und wir stellen hier auch fest, dass alles gar nicht so einfach ist. Man muss da sogar ein bisschen arbeiten dafür, offenbar. Wie aber ist es denn, wenn man zum Beispiel das Büro daheim hat, wenn man oder selbstständig ist, irgendein Lädchen führt oder irgendeinen Betrieb daheim hat oder eben Homeoffice tut erledigen. Dann kommt noch eine andere Herausforderung auf uns zu. Die schauen wir uns auch noch ein bisschen genauer an in ein paar wenigen Minuten hier auf SRF 1. What a wonderful world, Sam Cooke.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Ta-ta-ta-ta-ta-ta.
History. Biology.
Well, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Science book.
French
I took.
Yeah. But I do know that
I love you.
And I know that
if you love me too, what a wonderful world this would be.
Thank you.
Mit dem Bob Marley ist es 9 Minuten vor den 11 geworden hier auf SRF 1. Abschalten und abfahren, heute in der Sendung Treffpunkt. Und in diesem Zusammenhang noch ein Thema, das wir einwerfen möchten. Knapp ein Drittel nämlich von den Schweizerinnen und Schweizer arbeiten mindestens einen Tag in der Woche von daheim aus. Das sagt eine neue Studie, die das Jahr rausgekommen ist. Tendenz steigend. Viele wünschen sich auch, mehr von daheim aus können zu arbeiten. Eben das sogenannte Homeoffice scheint das Arbeitsmodell mit Zukunft zu sein. Aber es hat natürlich auch seine Grenzen. Nicola Jakobshagen, Arbeitspsychologin und Stressforscherin an der Universität, ist hier in der Sendung zu Gast. Was ist aus eurer Sicht, Frau Jakobshansen, als Stressforscherin das grosse Plus bei jemandem, der daheim arbeiten kann?
Wie Sie gerade schon gesagt haben, ein Drittel der Menschen wünschen sich, zumindest einen Tag oder einen halben Tag pro Woche zu Hause arbeiten zu können. Das ist ein Plus, wenn das erfüllt werden kann. Es gibt aber auch einige Punkte, die berücksichtigt werden müssen, wenn man das anreicht. Es sind beide Perspektiven zu berücksichtigen. Das einerseits der Arbeitnehmer. Wenn Sie Homeoffice machen, dann sollten Sie auch zu Hause einen Arbeitsplatz haben, der gut eingerichtet ist, wo Sie zur Ruhe kommen, wo Sie sich konzentrieren können. Und nur weil Ihr Freundes- und Familienkreis weiß, dass Sie montags zu Hause arbeiten, nicht plötzlich anruft, um sich mit Ihnen mal schnell zu unterhalten, was Sie eventuell nicht machen, wenn Sie im Arbeitsplatz sind. Also wirklich sich die Möglichkeit zu schaffen, in Ruhe zu Hause arbeiten zu können. Gleichzeitig die Perspektive des Arbeitgebers, der auch dafür Sorge tragen sollte. Und die sind oft sehr skeptisch. Ja, vielleicht die Befürchtung, es ist ein schöner Sommertag, gehen wir doch in der Aare baden, anstatt zu Hause zu arbeiten. Und gleichzeitig aber das Unternehmen auch gefordert ist, eventuell den Arbeitnehmenden auszustatten zu Hause, also zum Beispiel einen Laptop zu geben oder die Möglichkeit zu geben, in Ruhe zu Hause arbeiten zu können. Also es ist eine Verpflichtung gegenüber beiden. Mhm. Es ist ein neueres Arbeitsmodell, das sehr auch von Arbeitnehmenden gewünscht wird, egal an welchem Unternehmen sie fragen. Aber es muss von beiden Seiten gut gemacht werden. Und das ist nicht ganz so neu, weil früher hieß es Telearbeit.
Aber die Vertrauensgeschichte, die du jetzt noch angesprochen hast, die Vertrauensfrage auch, die kann natürlich auch wieder zu Stresssituationen kommen, oder? Kann Stresssituationen auslösen.
Na, wenn das Unternehmen sie zu Hause anruft oder ihnen E-Mail schickt, um zu prüfen, ob sie überhaupt arbeiten, dann ist das natürlich eine Vertrauensfrage, die da stattfindet.
Was müsste sich denn vielleicht auch in dem Bereich von dem Homeoffice schaffen, entwickeln in Zukunft? Das ist ja offenbar immer noch in den Kinderschuhen, oder?
Also es gibt natürlich viele Berufe, in denen Sie gar nicht die Frage stellen können, ob man Homeoffice hat. Nicht, wenn Sie als Arzt, als Chirurg arbeiten, das können Sie zu Hause nicht.
Lieber nicht.
Ja, oder als Helikoptereinsatzpilot.
Wir reden vom Dienstleistungsbereich.
Also es ist hauptsächlich der Dienstleistungsbereich. Natürlich kann man vieles von dem auch zu Hause machen. Die Frage ist, warum wollen Sie das? Was ist der Vorteil davon,
also dass Sie es zu Hause machen? Ungestörter Zeit zum Beispiel?
Natürlich.
Ruhiger als im Großraumbüro, oder?
Genau, und da sind wir natürlich auch bei einer anderen Arbeitsform, die heutzutage mehr und mehr, eigentlich schon seit den 70ern, aber mehr und mehr Ideen verfolgt, ist das Großraumbüro, wie Sie gesagt haben, oder wie man es heute nett nennt, das Multispace Office, dessen Vorteile eigentlich sein sollten, dass man es schneller kommunizieren kann und so weiter. Und dessen Nachteile, vor allen Dingen auch beispielsweise mit den Umgebungsbelastungen und der ständigen Störung, bezeichnet werden. Und dementsprechend wünscht man sich diesen einen Tag zu Hause, wo man in Ruhe arbeiten kann.
Weil die ständige Störung, die tut natürlich die Erholung auch gar nicht möglich machen. Und die Erholung braucht es ja nicht nur in den Ferien oder am Wochenende. Die Erholung braucht es ja auch zwischendrin im Tagesverlauf. Da geht er mir recht.
Natürlich gebe ich Ihnen recht. Also im Arbeitsverlauf, wenn Sie 8 Stunden arbeiten oder im Kanton Bern 8,4 Stunden, dann brauchen Sie Pausen in der Zwischenzeit. Und das ist völlig klar, das ist psychologisch gut untersucht. Und grundsätzlich stellt man sich heute noch die Frage, warum wir so eine unangemessene Pausenregelung haben, mit einer Viertelstunde am Morgen, eine halbe Stunde zum Mittagessen und eine Viertelstunde am Nachmittag. Weil die Forschung zeigt, dass man deutlich mehr Pausen braucht und man sucht sie sich. Und man hat sie auch. Und man nimmt sie sich auch.
Das habe ich noch abgewartet. Mhm. Genau diesen Satz habe ich noch abgewartet. Man nimmt sie sich hoffentlich auf. Nicola Jakobshagen, Arbeitspsychologin und Stressforscherin an der Universität Bern, zu Gast war hier in der Sendung «Treffpunkt». Vielen herzlichen Dank.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.